sind wir denn?
Hinter Google links.
Hallo zusammen, hier sind wieder Nicole
und Olli
vom Podcast Hinter Google links. Folge 30 ist diese heutige Folge und
genau. Die
geraden Zahlen hast ja immer du und deswegen auch immer die tollen Jubiläen. Ne? 30. Folge.
Nein.
Wenn
die
man 30
tollen Jubiläen
wird,
sind 25, 75, so, ne?
Ach, Quatsch, so aber nicht. Was kriegt man? Wir hatten ja, als ich die 25. Folge hatte, haben wir ja darüber gesprochen, was man kriegt, wenn man 25 Jahre alt wird, ne? Was kriegt man, wenn man 30 wird? Was, beziehungsweise gibt es da so eine Tradition bei euch, was man machen muss, wenn man 30 wird und ein junger Mann ist?
Gibt es da nicht so eine Tradition, die kenne ich aber nicht, die habe ich nur von Erzählungen, dass man mit 30 noch nicht verheiratet ist, dass man
genau,
da irgendwie,
ja.
aber.
Was ja. muss man da machen?
Das weiß ich gar nicht.
Die Rathaustreppe fegen.
Ah, stimmt, das war's. Genau. Hm?
Da muss man fegen mit 30, wenn man nicht verheiratet ist.
Ja, aber Podcasts zu verheiraten, doch, ginge auch, theoretisch. Ne? Aber es ist jetzt erstmal nicht geplant. Müssen wir jetzt auch irgendwelche Rathaustreppen fegen?
Nö.
Ja, doch, vielleicht im nördlichsten Rathaus Deutschlands, im südlichsten. Ne, du erinnerst dich, wir hatten da was. Also
Ach, das könnte man ja machen.
Ne?
Aber wir müssten dann ja erstmal klären, ob unser Podcast männlich oder weiblich ist. Weil die Frauen müssen mit 30 ja nicht fegen.
Ach so.
Die sind ja mit 25 schon eine alte Schachtel, ne? Die sind ja schon alt mit 25, wenn die dann nicht verheiratet sind. Und bei Männern ist ja erst mit 30.
Ach so. Ja, klar.
Rathaustreppe fegen und Schnaps saufen.
Ja.
Bei uns wird das ganz viel gemacht. Und dann ist das irgendwann, und ich glaube, das ist irgendwann verboten worden. Ich komme ja gebürtig eigentlich aus Münster. Mhm. Und da weiß ich, dass ich, als ich jung war, oder früher, als ich da noch gewohnt habe, dass man eigentlich jedes Wochenende irgendjemanden gesehen hat, der da gefegt hat. Aber ich weiß nicht, ob das noch erlaubt ist. Weil das Münsteraner Rathaus ist ja so ein ganz besonderes und so.
Ja, allerdings.
Ja, ob das noch so erlaubt ist, dass man da fegen darf. Weil sonst, stell dir mal vor, alle, die in Münster 30 würden wirklich die Rathaustreppe fegen. Also dann, das Geile ist ja.
Mehr geheiratet werden.
Die werden ja immer erst dreckig gemacht, damit die gefegt werden.
Ja, klar.
Also sprich, da wird ja erstmal Konfetti oder Kronkorken oder irgend so ein Scheiß ausgekippt. Und ich glaube, das war der Stadt irgendwann zu viel. Ich weiß es aber nicht genau. Müsste ich nochmal nachgucken.
Verrückt.
Also du musstest das nicht, weil?
Nein, ich habe mit 24 geheiratet.
Was, so jung?
Ja. Ja, klar. Ich war mit 26, wurde ich Vater, mit 28 zum zweiten Mal Vater.
Ja. Wow.
Und Mitte 30 die Scheidung, dann zack, alles erledigt. Alles hinter mich gebracht. Also dazu
du hast
Hausbesitzer, Baum gepflanzt, ich habe alles schon gemacht und alles ist weg, hab nichts mehr.
Ach, deswegen siehst du so alt
Podcast.
Aus.
Ja, genau.
Ups.
So.
Ja, okay, das war's dann, ne?
Jetzt mache ich Podcast, ne? So, jetzt ist es halt.
Ja gut, ne, da kannst du ja dann halt auch mit der ganzen Lebenserfahrung aufwarten und Podcast machen. Aber labern wir jetzt nicht so lange drum rum und um so einen Quatsch. Du hast gesagt, du hast was mitgebracht heute, was relativ lang werden wird.
Ja.
Aber das hast du schon häufig gesagt und dann.
Habe ich schon häufig gesagt. Aber es ist schwer abzuschätzen, weil ich schreibe ja ein Skript. So, und wenn ich das dann Probe lese, so wie ich das dann auch in der Folge machen würde, dann stoppe ich das immer. Ja, und dann ist es meistens so 10-12 Minuten reine Redezeit. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, da gibt es ja auch mal so Zwischenfragen, die ich dir stelle, das hält auf, ne?
Mhm.
Das Anfangsgelabere, das und dann die ganze Nachbesprechung, die wir noch machen, nach meinem Skript, das kommt ja alles noch dazu und dann wird das schon reichen. So. Heute habe ich über 30 Minuten gelesen.
Ui.
Deswegen sage ich, ne, das könnte lang werden, aber man kann es nie so richtig abschätzen. Ne? Jetzt haben wir schon 4 Minuten. Plus die 30 Minuten Redezeit.
Komm, weniger Blabla, fang an. Auf geht's.
Na gut. Ich überlege, ob ich den Folgentitel schon verrate. Ja.
Steht ja auch da bei Spotify.
Ja, bei dir, ob ich es dir schon verrate. Also der Titel heißt Der Ritter mit dem Schwert.
Mhm.
So, soll ich loslegen?
Mhm.
Also gut. Emil war unter Deck. Und wischte mit dem Schrubber die Holzdielen, als er einen heftigen Schlag in die Kniekehle spürte. Er schrie kurz auf, drehte sich um und sah Fritz, der ihn mit dessen Schrubberstiel geschlagen hatte, und nun anfing zu kichern. Emil holte aus und setzte zum Gegenschlag an, aber Fritz war schneller und verschwand in den engen Gängen in Richtung Kombüse. Emil rannte ihm hinterher, das konnte er sich nicht gefallen lassen. Die beiden trieben es manchmal auf die Spitze mit ihren Keilereien. Ausgerechnet der Obermaat hörte das Gerenne, trat aus seiner Kajüte und stellte Emil ein Bein, der der Länge nach auf der Nase landete. Nun wurde es laut, denn auch Fritz wurde zurückgepfiffen und dann setzte es eine Standpauke für die beiden. Als der Sturm aus Worten verzogen war, schlichen die beiden Schiffsjungen zurück unter Deck, wo sie sich das Lachen nicht mehr verkneifen konnten. Es war eine schöne Zeit für Emil, aber auch eine sehr anstrengende. Sie mussten als Strafarbeit die Taue ordnen, aber das nahmen sie gerne in Kauf für ein bisschen Abwechslung und Spaß vom tristen Schiffsalltag. Beide vermissten ihre Eltern, schließlich waren sie erst 16 und noch nicht so lange auf sich alleine gestellt. Emil und Fritz standen an diesem Abend an der Reling und schauten in den Himmel. Es war fast Vollmond und sehr hell, aber alles, was man sonst so sehen konnte, waren die ewigen Weiten des Meeres. »Was willst du später mal machen?«, fragte Fritz. »Willst du eine Karriere auf dem Schiff machen oder wirst du wieder eine Landratte?« »Ich will ans Theater«, sagte Emil. »Meine Mutter hat mir die Schauspielerei verboten, deswegen bin ich erstmal aufs Schiff. In einem Jahr gehe ich dann zurück und dann will ich ans Theater.« Fritz schaute beeindruckt. So einen konkreten Plan vom Leben hätte er auch gern. »Und dann spielst du Romeo und ich bin deine Julia«, sagte Fritz, und beide lachten. Fritz reichte Emil eine getrocknete Wurst und sagte, »Alles Gute zum Geburtstag, du Schauspieler, du.« »Danke«, sagte Emil, und dann wurde ihm bewusst, dass es sein erster Geburtstag ohne die Familie ist, die er zu Hause zurückgelassen hatte. Noch bevor er im nächsten Sommer eine weitere getrocknete Wurst von Fritz bekommen konnte, hatte er sich von ihm bereits verabschiedet und das Schiff für immer verlassen. Zurück in Görlitz fiel ihm seine Mutter in die Arme und war froh, ihren Jungen heile zurückzubekommen. Noch an diesem Abend, bei einem kleinen Festessen, erlaubte sie dann Emil endlich, ein Theatervolontariat am Theater Görlitz zu machen, und darüber freute sich Emil fast noch mehr als über seine Rückkehr. Die Freude währte allerdings nicht sonderlich lange, denn das Theater Görlitz bescheinigte ihm mangelndes Schauspieltalent. Das warf Emil aber nicht zurück, er ließ sich keineswegs entmutigen und schloss sich in den nächsten 7 Jahren diversen Wanderbühnen an und bereiste so den gesamten deutschsprachigen Raum. Sein erstes richtiges Engagement erhielt er am Stadttheater Glogau in Niederschlesien. Mit 24 heiratete er Erna Gertrud Irmgard Luise Hennings.
Ja. Wieso? Das ist deine Geschichte? Du bist also dieser Nein. Emil?
Zufall, reiner Zufall, dass
reiner wir das
im Vorgespräch angesprochen hatten. Die Ehe hielt aber nur 5 Jahre, denn dann heiratete er Hanna Ralfs. Aber auch diese Ehe hielt nur 3 Jahre, bevor er die Schauspielerin Lucy Höflich heiratete, also zumindest für 1 Jahr, weil dann trat er schon zum 4. Male vor den Traualtar, um die Diseuse Gussi Holl zu ehelichen.
Die was?
Eine Diseuse.
Was ist eine Diseuse?
Das ist eine Künstlerin am Kabarett, die eigene oder fremde Chansons oder Texte vorträgt. So steht's auf Wikipedia. Ich dachte nämlich zuerst, es wäre ein Teil des Namens, bis ich gemerkt habe, ach nee.
Aha. Ja.
Okay. Diseuse.
Aha.
Genau. Gussi Holl wird als Frau mit leicht männlichen Zügen beschrieben. Deswegen sagte der große Kurt Tucholsky einst, Gussi Holl ist der 2. große Mann nach Goethe, den die Stadt Frankfurt hervorgebracht hat.
Das ist sehr typisch Tucholsky übrigens.
Aber zurück zu Emil, der sich mittlerweile zum erfolgreichen Theaterschauspieler entwickelt hatte. 1918 feierte er als Dorfrichter Adam in dem Theaterstück Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist wohl seinen größten Theatererfolg. Er war zwar kein großer Fan vom Film, wurde aber häufiger für Stummfilme engagiert. Hier konnte er aber seine Stimme nicht einsetzen und er glaubte, dass dies seine Leistung enorm einschränke. Mit den Filmen Der letzte Mann und Varieté feierte er dann aber so große Erfolge, dass er sogar von Paramount Pictures unter Vertrag genommen wurde. So ging er mit seiner Frau Gussi Holl im Jahr 1923 nach Amerika. Sein erster Film, Der Weg allen Fleisches, im Original The Way of All Flesh, bescherte Emil einen enormen finanziellen Erfolg. Er traute den amerikanischen Banken nicht sonderlich und auch nicht der Börse, deswegen packte er 200.000 US-Dollar in sein Kopfkissen. Und deswegen war er einer der wenigen Stars, die unter dem großen Börsencrash von 1929 nicht zu leiden hatten. Emil war aber nicht sonderlich glücklich in Amerika. Er vermisste Europa, auch wenn er hier Greta Garbo kennengelernt und sich mit ihr angefreundet hatte. Die Filme erfüllten ihn nicht so wie das Theaterspiel und die fremde Sprache war auch eine Last. Eines Tages saß Emil mit Gussi in einem Café und genoss einen Cappuccino, als sein Freund und Gönner Karl Vollmöller zu ihm kam und ihm von einem Freund erzählte, der Emil eingeladen habe. Man wolle ihm einen Preis überreichen für seinen Film »Der Weg allen Fleisches«. Er sei eingeladen für den 16. Mai ins Hollywood Roosevelt Hotel in New York. Gesagt, getan, so saßen Emil und Gussi an diesem besagten Sonntag gemeinsam mit 270 weiteren Gästen im New Yorker Hotel und wurden Zeuge der allerersten Preisverleihung und wie die Schauspielerin Janet Gaynor dieser Ehre zuteil wurde. Dann nahm der Moderator des Abends wieder das Mikro in die Hand und las vor. And the Academy Award for the Best Actor goes to Emil Jannings. Und so begab es sich, dass der allererste Academy Award der Filmgeschichte für einen männlichen Hauptdarsteller an den Deutschen Emil Jannings ging. Und bis heute ist Emil auch der einzige Deutsche, der diesen Preis jemals erhalten hatte. Dieser Abend im Jahr 1929 war gleichzeitig auch die Geburtsstunde der Oscars. Wusstest du, dass es um die Oscars ging? Oder kennst du Emil Jannings?
Ja.
Tatsächlich?
Mhm.
Krass. Ich hab noch nie zuvor von ihm gehört.
Ich war ja mal in Berlin mit meinen Schülern im Filmmuseum. Und da sind solche Dinge ausgestellt. Also da werden solche Dinge halt erwähnt. Ne? Die ganz frühen Schauspieler. Also der deutsche Film ist ja ungefähr zu der Zeit, als die ersten Oscars verliehen wurden, also als Emil Jannings den ersten Oscar bekommen hat, war der deutsche Film was ganz Großes. Mhm. Also da waren Der Berg ruft und solche Filme, ne? Marlene Dietrich etc. Das waren weltbekannte Filme. Ja. War der Film in Amerika noch nicht so groß, wie er heute ist. Also die haben uns irgendwann überholt. Aber deswegen finde ich das auch tatsächlich nicht verwunderlich, dass das von da kommt eigentlich. Mhm. Also vom deutschen Film.
Ja.
Und das ist ein deutscher Schauspieler, das gewonnen hat. Ja. Gab es damals auch schon einen Oscar für den besten Film?
Konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich mich jetzt eher auf den Emil Jannings fokussiert hatte. Weil das war die erste Preisverleihung. Ich weiß, die dritte Preisverleihung, die dritten Oscars, dauerten 7 Minuten. Also die haben damals wirklich nur bester Schauspieler, beste Schauspielerin, bester Film.
Ja, da gab es nicht
aber
viel,
bester Film wurde, weiß ich nicht genau.
Ja, da gab es damals noch nicht, das war noch nicht so eine Riesenveranstaltung, wie wir das heute kennen.
Genau, kommen wir auch gleich noch dazu. Ja.
Okay.
Weil heute geht's, also es geht natürlich in der Folge eigentlich um die Academy Awards, ne, um die Oscars. Ja. Und ich suche ja immer nach neuen Themen und so auch letzte Woche, als ich dann so ein bisschen rumgegoogelt habe und klar waren natürlich dann die Oscars und die Academy Awards, weil die waren ja jetzt erst, war das natürlich so ein bisschen auch Thema bei Wikipedia und dann scrollt man da so durch und als ich dann gesehen habe, dass der allererste Oscar für einen männlichen Hauptdarsteller an einen Deutschen ging, dachte ich, nee, da ist mal wieder dieser Nee-Effekt und das ist ausreichend für eine Geschichte für mich.
Irgendwann hat es angefangen zu klingeln bei mir, ich glaube, es war die dritte Frau, Lucy Höflich, dieser Name sagte mir was.
Ja. Ah, okay, krass.
Und da wusste ich jetzt ungefähr schon, dass es in die Richtung Film und Dingens geht. Und mit dem Vornamen Emil gab es, glaube ich, auch nicht so viele.
Ja.
Und dann war es irgendwann klar, ja. Ich hätte dir den Nachnamen vielleicht nicht mehr unbedingt sagen können.
Ja. Also jetzt noch ganz kurz mal zu seinem weiteren Leben natürlich, um das hier nochmal abzuschließen. 1929 kehrte er mit seiner Frau nach 3 Jahren wieder nach Deutschland zurück, drehte später unter anderem mit Marlene Dietrich in vertonten Filmen, also mit Stimmen und Sprache, aber auch in einem NS-Propagandafilm. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs konnte er seinen letzten Film nicht mehr vollenden, da die Besatzer Deutschlands ihm ein lebenslanges Auftrittsverbot erteilten, aufgrund der Nähe zum Naziregime. 1948 wurde er dann österreichischer Staatsbürger und kurz vor seinem Tod konvertierte er noch vom evangelischen zum katholischen Glauben, um in St. Wolfgang im Salzkammergut bestattet werden zu können. Am 2. Januar 1950 stirbt Emil Jannings im Alter von 65 Jahren an Leberkrebs. 2011 bekam er einen Stern auf dem Boulevard der Stars in Berlin und er hat auch einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood. Jetzt aber zur Academy. Mhm. Wir schreiben die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das Filmgeschäft hat sich verändert, denn das Radio findet den Weg in fast jeden Haushalt und wird zur echten Konkurrenz. Außerdem kommen die ersten Gewerkschaften auf und plötzlich muss man den Arbeitern beim Film viel höhere Löhne zahlen. Dies und weitere Gründe ließen die Filmbranche etwas kriseln und so entschloss sich der Leiter der MGM, also der Metro-Goldwyn-Mayer Studios, nämlich Louis B. Mayer, seine Gedanken machen, wie man die Filmbranche wieder in den Fokus rücken kann. Er traf sich mit seinen beiden Freunden Conrad Nagel und Fred Niblo und diskutierte angeregt. Und so kam man zu dem Schluss, dass man eine richtige Institution gründen müsse, also eine Akademie, die die Interessen der Filmemacher vereinigt. Am 11. Januar 1927 lud er 30 Größen der Filmbranche zu einem Gala-Dinner, darunter auch Größen wie die Warner Brothers. Und an diesem Abend sollte dann also die Academy of Motion Picture Arts and Sciences gegründet werden. Das erste offizielle Bankett der Academy fand dann am 11. Mai 1927 statt. Nach Vorlage des Photoplay Awards, der schon 1921 von der gleichnamigen Fachzeitschrift Photoplay an die besten Schauspieler und Filme vergeben wurde, hatte die Academy im Jahr 1928 die Vergabe eines solchen Preises beschlossen. Und wie gesagt, wurde dann am 16. Mai 1929 der erste Academy Award of Merit vergeben. Das ist nämlich der offizielle Titel. Merit steht im Englischen für Verdienst, also praktisch ein Verdienstorden oder Verdienst. Preis. In den 30er Jahren erfreute sich der Award immer größerer Beliebtheit, überholte auch dann diesen Photoplay Award, Bekanntheitsgrad, und die Academy vergab dann immer eine Liste der Gewinner schon im Vorfeld an die Presse. Musste damals ja in den Zeitungen gedruckt werden, das dauerte ja alles ein bisschen, und damit die Menschen dann am nächsten Tag in den Zeitungen pünktlich lesen konnten, wer also da die Academy Awards gewonnen hatte. Bis zum Jahr 1940. Da hat nämlich dann die Los Angeles Times die Sperrfrist nicht eingehalten und so wurden dann die Gewinner schon vor der Veranstaltung bekannt. Seitdem wird der Presse im Vorfeld nichts mehr bekannt gegeben und die Gewinner werden in einem versiegelten Umschlag aufbewahrt, bis die Laudatoren diese Umschläge dann entsiegeln und öffnen. Und bis dahin sind die Gewinner nur den Notaren der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers bekannt. Das war damals schon so und ist bis heute so geblieben. Kleine Besonderheit, im Jahr 1938 wurde der Oscar vor den Augen der Academy und des Publikums von der Bühne geklaut. Die Gewinnerin Alice Brady, kennst du die Geschichte?
Ja, habe ich schon mal gehört, aber erzähl.
Also die Gewinnerin Alice Brady war durch ein gebrochenes Bein verhindert, konnte an dem Abend nicht da sein und stattdessen nahm dann ein Unbekannter den Preis entgegen und verschwand. Und bis heute weiß keiner, wer dieser Mann war, wie er es geschafft hat, da hinzukommen. Und den hat man auch nie mehr wiedergefunden. Und Alice Brady erhielt dann später eine Kopie der Statue.
Einmal sind die doch alle geklaut worden, ne?
Das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt nichts drüber gefunden.
Einmal sind alle Oscar-Statuen geklaut worden.
Ach, scheiße.
Und dann haben die, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die haben die wiedergefunden? Ich glaube, die haben die wiedergefunden.
Das weiß ich nicht.
Irgendwie. Aber das müssten wir nachlesen nochmal, weiß ich jetzt nicht genau.
1953 wurde die Verleihung dann erstmals im TV übertragen. Und 1962 schaffte es ein Taxifahrer bis auf die Bühne und überreichte seinem Idol, dem Moderator des Abends, Bob Hope, einen selbstgebastelten Oscar. Auch nicht schlecht.
Das einen ist Todesfall. Irgendwie süß, oder?
Das ja, irgendwie ja süß, so ein, ja, genau.
So eine Ehrung.
Hatte sich da auch auf irgendeinen Film berufen und hat dann gesagt, hier, damals, den Film, den du damals gemacht hast, der jetzt eigentlich einen Oscar verdient, hier, bitte.
Ach, das ist ja süß.
Selbstgebastelten überreicht, ja. Es gab auch einen Todesfall, leider. Im Jahr 1986 starb die Schauspielerin Sarah Cunningham an einem Asthmaanfall in der Lobby während der Veranstaltung im Alter von 67 Jahren. Und natürlich gab es in der mittlerweile 96-jährigen Geschichte auch Kontroverse. Nach Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen 2016 sah sich die Academy of Motion Picture Arts and Sciences wachsender Kritik ausgesetzt. Alle Nominierungen in den Darstellerkategorien hatten, wie schon im Jahr zuvor, weiße Schauspieler erhalten, obwohl in der amerikanischen Filmpreissaison zuvor dunkelhäutige Darsteller wie Idris Elba, Michael B. Jordan oder Will Smith Berücksichtigung gefunden hatten. Smiths Ehefrau, die Schauspielerin Jada Pinkett Smith und der Ehrenpreisträger Spike Lee kritisierten daraufhin öffentlich diesen Mangel an ethnischer Diversität und kündigten an, nicht zur Oscarverleihung zu erscheinen. Der Vorstand der Academy unter der afroamerikanischen Präsidentin Cheryl Boone Isaacs stimmte daraufhin für neue Regeln, um die Zahl von Frauen und Angehörigen ethnischer Minderheiten bis 2020 zu verdoppeln. Im April 2016 wurde die Aufnahme 236 neuer Mitglieder bekannt gegeben, unter denen sich auch Wissenschaftler und Künstler befanden. Am 29.06.2016 wurden weitere 683 Persönlichkeiten als Neumitglieder eingeladen. Darunter befanden sich 46% Frauen und 41% Angehörige ethnischer Minderheiten. Und die Mitglieder der Academy wählen ja dann schließlich auch die späteren Nominierten und Gewinner.
Sagst du gleich noch, wie man das wird, Mitglied der Academy?
Nee, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Kommen wir gleich zu. Du weißt es bestimmt.
Ja.
Es gab in der Geschichte der Academy Awards aber auch viele, die den Preis ablehnten. Als erster verweigerte Dudley Nichols 1936 den Oscar fürs beste Drehbuch, da er mit der Academy im Streit stand. 1971 war es Hauptdarsteller George C. Scott, der den Oscar ablehnte und gegen die zunehmende Fleischbeschau in Hollywood protestierte. Oder vielleicht berühmtester Oscar-Verweigerer war Marlon Brando für seine Rolle in Der Pate 1973. Aus Solidarität mit der Bewegung der US-amerikanischen Ureinwohner schickte er Sachin Littlefeather zur Veranstaltung. Ich hoffe, ich habe den Vornamen richtig ausgesprochen. Aufgrund der begrenzten Redezeit konnte sie aber nur ein kurzes zusammengefasstes Statement abgeben. Später hinter der Bühne verlas sie dann vor den Reportern den ganzen Text. Solche politischen Statements wurden natürlich immer populärer mit zunehmendem Bekanntheitsgrad der Oscarverleihungen. 1974 rannte Flitzer Robert Opel nackt über die Bühne und zeigte
ganz berühmt,
dabei
das
Friedenszeichen. Genau,
ja,
sehr
das
berühmt.
Ganz,
wir
ganz
kennen
berühmt.
Das,
ja.
Wir kennen das als Meme. Ne? Also auf Twitter habe ich das schon tausendmal gesehen oder generell im Internet. Da hatte David Niven gerade die Laudatio für Liz Taylor gehalten, also der Mann mit dem Schnauzbart, der Schauspieler.
Und weil das jetzt, es war 74, ne, weil das jetzt 50 Jahre her ist,
ja,
hat das doch dieses Jahr, wie heißt er denn noch, der Wrestler?
Ja,
John Cena?
Hab ich gesehen. Ja,
John Cena.
Ich habe mich noch gefragt, warum der da nackt da steht.
Ja, genau, das war so eine quasi eine Hommage an diesen Flitzer. Ja.
Das siehste, habe ich jetzt auch wieder nicht richtig mitgekriegt.
Das ist ja jetzt, ja, ist 50 Jahre her, ne?
Ja,
habe ich jetzt
stimmt.
richtig gerechnet? Ja, ne?
Ja, 74, ja, klar.
Krass. Oh Gott.
2003 erhielt Michael Moore den Oscar für Bowling for Columbine und nutzte seine Dankesrede für scharfe Kritik am damaligen US-Präsidenten George W. Bush für den Krieg gegen das irakische Regime unter Saddam Hussein mit den Worten »Shame on you, Mr. Bush«. Im gleichen Jahr blieb Rapper Eminem der Veranstaltung fern, da er sich weigerte, mit einer entschärften Version seines Gewinnersongs Lose Yourself aus dem Film 8 Mile aufzutreten. Also klar, der hat natürlich da ein paar Worte benutzt, ne, die nicht so ganz jugendfrei waren. Und dann sollte er eine abgespeckte oder entschärfte Version singen, hat er sich geweigert. Zu einem richtigen Eklat kam es auch im Jahr 2010. Hier wurde die Dokumentation Music by Prudence ausgezeichnet. Gerade als Regisseur Roger Ross sich bedanken wollte, stürmte Eleanor Birkett auf die Bühne, denn es war ursprünglich ihre Idee zum Film. Da es aber zu Differenzen kam, wurde sie aus dem Projekt ausgeschlossen. Und es gab auch Fehler. So zum Beispiel bei den Oscars 2017. Erinnerst du dich?
Ich war das mit La La Land?
Ja. Warren Beatty und Faye Dunaway präsentierten die Preisträger in der Kategorie Bester Film. Ja. Also schon einer der wichtigen Preise, wenn nicht der wichtigste.
Der letzte, ja. Es ist der,
genau.
ist der letzte. Ja. Beste genau. Film ist traditionell der letzte Preis des Abends.
Richtig. Mhm. Und Dunaway hatte jetzt einen falschen Umschlag bekommen. Da war nämlich der Preis für die beste weibliche Hauptdarstellerin Emma Stone drin, für den Film La La Land. Und nach kurzem Zögern las Faye Dunaway dann La La Land vor, alle applaudierten. Und die Macher des Films kommen auf die Bühne, halten ihre Dankesreden und erst danach wurde der Fehler korrigiert. Und Das Drama Moonlight erhielt den Preis richtigerweise. Also auch ziemlich peinlich.
Und ich glaube, es war dann tatsächlich auch Emma Stone?
Ja.
Emma Stone, die dann ins Mikrofon gesagt hat, das ist hier ein Mistake.
Ja.
Glückwunsch, ihr habt gewonnen, so ungefähr. Ja, das weiß ich noch, ja. Und ich weiß auch, dass dann ganz groß in der Presse war, wo lag jetzt dieser Fehler? Weil Emma Stone hatte ja ihren Oscar schon bekommen. Das heißt, dieser Umschlag war ja auch nicht mehr versiegelt. Der musste ja schon offen gewesen sein. Genau. Das hätte, spätestens da hätte auffallen müssen, Moment hier, der Umschlag ist nicht zu.
Genau.
Aber klar, auch so.
Der nächste Fehler, aber du bist dann, ich weiß nicht, ob die Frau Dunaway da jetzt so nervös ist, wenn sie auf so einer Bühne steht.
Ja, sicher.
Aber
ja, doch, natürlich.
Sie liest dann vor, Emma Stone für La La Land soll aber den besten Film küren. Also da hätte sie es ja auch merken müssen und hat ja dann auch kurz gestutzt und sagt dann, La La Land. Das ist auch, naja, gut.
Und also, gleiche Kategorie dieses Jahr hat Al Pacino war es, vorgelesen den Gewinner, Oppenheimer, aber so in, also der hat die Nominierten halt vorher nicht genannt, obwohl er das eigentlich tun sollte, nominiert waren, bla bla bla, sondern der hat den Umschlag aufgemacht, gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch Oppenheimer und alle so, wie, was ist das jetzt, der Gewinner? Also du hast richtig gemerkt, es war so Stille im Publikum und erst so zeitversetzt haben die Leute dann angefangen, so vorsichtig zu applaudieren, so, ist das jetzt schon der Gewinner? Hat er jetzt schon den Gewinner vorgelesen?
Geil.
War ein bisschen witzig.
Also ein Jahr später hielten Beatty und Dunaway nochmal gemeinsam eine Laudatio, dieses Mal dann aber fehlerfrei. Und die wohl allen noch sehr im Gedächtnis präsente Oscarverleihung 2022 sorgte für den nächsten Eklat, als Schauspieler Will Smith vor einem Millionenpublikum seinem Kollegen Chris Rock eine Ohrfeige gab. Der hatte zuvor einen Witz über Smith Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht, beziehungsweise genauer genommen über ihre Frisur. Da ihr krankheitsbedingt die Haare ausfallen, fand Will Smith das nicht sehr lustig. Erst dachten ja dann viele, es sei ein geplanter Gag gewesen, aber hat sich bis heute jetzt nicht so wirklich bewahrheitet.
Ja, Will Smith ist jetzt vor 20 Jahre für die folgenden Oscar-Verleihungen gesperrt. Der darf jetzt nicht mehr kommen. Genau. Selbst wenn er einen Oscar gewinnen würde, nochmal wieder. Also er hat in dem Jahr ja den Oscar bekommen für King Richard. Da spielt er den Vater von Venus und Serena Williams in diesem Film.
Genau.
Und selbst wenn er jetzt nochmal nominiert werden würde und einen Oscar gewinnen dürfte er ihn nicht selbst abholen.
Ja, richtig.
Krass, oder?
Ja, absolut.
Finde ich krass. Es gibt ein paar Menschen, die lebenslang gesperrt sind von den Oscar-Verleihungen.
Ja, unter anderem mit Sexualstraftätern und sowas.
Ja,
finde ich dann auch absolut verständlich,
Ja.
Zur Namensgebung. Wie schon gehört, ist der offizielle Titel des Preises der Academy Award of Merit. Die meisten kennen ihn aber als Oscar. So, woher stammt jetzt dieser Name? Das ist tatsächlich nicht mehr 100% nachvollziehbar. Es gibt aber vier Thesen. Die ehemalige Vorstandssekretärin und spätere Leiterin der Academy, Margaret Herrick, soll gesagt haben, ach, die Statue sieht ja aus wie mein Onkel Oscar. Nachgewiesenermaßen hat sie aber gar keinen Onkel namens Oscar. Vielleicht meinte sie aber ihren Cousin zweiten Grades, das ist ja manchmal nicht so einfach, das nachzuvollziehen. Der hieß nämlich Oscar Pierce. Ja. Mhm. Und in den Annalen der Academy wird auf jeden Fall Margaret als offizielle Namensgeberin angeführt.
Okay.
Zweite These, der Kolumnist Sidney Skolsky verwendete 1934 den Namen Oscar erstmals in einem gedruckten Werk, also in einer Zeitung, wodurch dann der Name Oscar enorm an Bekanntheit gewann. Dritte Variante, die Schauspielerin Betty Davis soll immer gesagt haben, dass die Statue sie an ihren ersten Mann Harmon Oscar Nelson Jr. erinnere. Und die vierte und unwahrscheinlichste These ist, dass ein Mitglied der Academy den Vorschlag gemacht habe, die Statue Oscar zu nennen. Walt Disney habe das gehört und gedacht, das sei jetzt der offizielle Name und habe sich dann bei der Verleihung 1934 für seinen Oscar bedankt. Naja, die Academy besteht bis heute drauf, dass der Preis oder die Statue nicht Oscar heißt, sondern eben Academy Award of Merit. Und trotzdem haben sie sich die Namensrechte 1979 eintragen lassen.
Natürlich.
Weißt du, wie groß oder wie schwer der Oscar ist, also die Statue, der Preis?
Also der ist ja vergoldet auf jeden Fall, also deswegen auch relativ wertvoll. Ich meine, der ist irgendwas um die 40 Zentimeter groß. Nicht ganz, passt, ein bisschen weniger. Ja,
genau.
Ein bisschen weniger und ich, wenn ich mich recht erinnere, wiegt er so um die 3 Kilo auch.
Sehr gut. Also er ist 34 Zentimeter hoch und wiegt 3,85 Kilogramm. Ganz zu Anfang, also in den 1920er Jahren, bestand der Oscar aus Bronze und wurde elektrolytisch mit 24-karatigem Gold überzogen. Mhm. Zwischenzeitlich änderte man das und stieg auf Britannia-Metall um, was auch immer das ist. Und also eine Zinnlegierung ist es auf jeden Fall, ja, aber ich habe noch nie zuvor davon gehört. Und während des Zweiten Weltkriegs wurde dann aufgrund des Rohstoffmangels Ersatzmaterialien verwendet. Nach dem Krieg dann wieder Metall. Seit 2016 ist der Oscar wieder so wie zu seinen Anfängen, also aus Bronze mit Goldüberzug.
Ich dachte, deswegen ist der auch so wertvoll, ne? Weil das schon allein das Material so wertvoll ist. Und die deswegen haben die diese Oscar-Statuen da auch geklaut.
Mhm, genau.
Und ich glaube, die sind auch tatsächlich nicht wieder aufgetaucht.
Das müssen wir nochmal nachgoogeln. Also da habe ich in meiner Recherche gar nichts von gefunden, wenn du das jetzt so sagst.
Ja, im Vorfeld sind die irgendwie verschwunden. Und das war natürlich irgendwie ein Riesenskandal.
Krass. Ja, und nach der Preisverleihung wird dann erst der Preisträger, die Oscar-Kategorie und der Filmtitel in den Sockel eingraviert. Entworfen hat die Statue, also den Ritter mit dem Schwert, deswegen auch der heutige Folgentitel, der Ritter mit dem Schwert, auf der Filmrolle. Der Art Director von MGM, Cedric Gibbons, der übrigens selbst zwischen 1929 und 1956 11-mal mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Als Art Director war das nämlich das beste Bühnenbild. Und in dieser Kategorie sind 11 Oscars bis heute absoluter Rekord. Seit 1950 müssen die Gewinner sich verpflichten, schriftlich, also unterschreiben, dass weder sie noch ihre Erben einen Oscar verkaufen, ohne ihn vorher der Academy für $1 angeboten zu haben. Verweigert ein Gewinner die Unterschrift, behält die Academy den Preis.
Ach so.
Michael Todd, ein Produzent, hatte einen Oscar gewonnen und sein Enkel wollte diesen 1989 zu Geld machen. Das wurde dann nach einem Rechtsstreit unterbunden. Bevor es die Regelung aber gab, hatten schon einige Oscars bei Auktionen für 6-stellige Summen den Besitzer gewechselt. Im Dezember 2011 wurde zum Beispiel der Oscar von Orson Welles von seinen Erben für $861.542 an einen anonymen Bieter verkauft. Die Academy klagte, verlor aber, weil Orson Welles den Preis 1941 erhalten hatte und niemals solch eine Vereinbarung unterzeichnen musste.
Mhm.
Kommen wir zu den 23 Kategorien, die du sicherlich auswendig kannst.
Okay, wir versuchen das. Wir fangen von hinten an, selbstverständlich. Bester Film.
Genau.
Bestes adaptiertes Drehbuch, bestes Drehbuch, bester männlicher Hauptdarsteller, bester weiblicher Hauptdarsteller, beste männliche Nebenrolle, beste weibliche Nebenrolle, bestes Kostümdesign, bester Sound, beste Musik, bester Originalfilmsong, bestes Bühnenbild, beste Digital Effects, bester animierter Film, bester schüttel da den Kopf. Doch, bester animierter Film ist auf jeden Fall auch dabei. Bester ausländischer Film oder bester Film in nicht englischer Sprache heißt das, glaube ich, richtig. Bester internationaler Film. Jetzt sind wir bei 15, 16. Also 15 Kategorien kann ich dir so ungefähr aufzählen.
Jetzt hätte ich die mitschreiben müssen oder durchstreichen müssen, damit ich die übrigen noch vorlesen kann. Habe ich jetzt nicht gemacht. Also was jetzt, klar, die wichtigsten kennt man natürlich. Was ich jetzt hier noch gesehen habe oder was ich jetzt einfach mal so vorlese, bestes Originaldrehbuch und bestes adaptiertes Drehbuch gibt's.
Das habe ich gesagt, ja.
Hast du schon gesagt, okay. Ja. Klar, dann Szenenbild, Kostümdesign, Ton, Schnitt, visuelle Effekte, bestes Make-up und beste Frisuren. Eine Kategorie, bester Song und beste Filmmusik. Wusste ich auch nicht, dass es da 2 Kategorien gibt.
Ja, doch.
Und dann haben wir bei dem Animierten, gibt es den besten animierten Spielfilm und den besten animierten Kurzfilm. Dann nochmal den besten Kurzfilm.
Stimmt.
dann den besten Dokumentarfilm und den besten Dokumentarkurzfilm.
Stimmt, so. Stimmt.
Und dann ja, bester internationaler Film. Also dann den Rest hattest du.
Ja.
Kategorien ja, ist heute, ja.
Die ersten Kategorien, also das mit dem Dokumentation und Kurzfilm und so weiter, die ja. werden ganz oft auch nicht bei der offiziellen Verleihung, also diese Verleihung, ja. Ja. wo die ganzen Schauspieler alle kommen, da mhm. werden, glaube ich, nur die Hauptkategorien verliehen, oder? Und die anderen
also
vorher?
Also das waren jetzt eigentlich die 23 Hauptkategorien. Es gibt noch ein paar andere, die tatsächlich, wie du schon gesagt hast, vor der Veranstaltung, also jetzt nicht so medienwirksam offiziell dann da ist, sprengt ins den Rahmen.
Finde ich aber auch erst traurig, mal, aber naja.
Ja, das stimmt. Erstmal die Kategorie, die es heute nicht mehr gibt, ist beste Regieassistenz, beste mhm. Originalgeschichte, bestes Drehbuch, beste Tanzregie, beste Zwischentitel und bester Tonschnitt. Dafür hat die Academy aber angekündigt, dass ab 2026 eine weitere Kategorie hinzukommt, nämlich für Casting-Direktoren. Und nicht jedes Jahr, sondern nur nach Bedarf werden folgende besonderen Auszeichnungen verliehen. Der Ehren-Oscar, ich sag's mal im Deutschen und im Englischen, also Ehren-Oscar ist der Honorary Award für das Lebenswerk oder Dienste für die Academy. Der Irving G. Thalberg-Preis für Filmproduzenten. Der Gene Herschold-Preis für humanitäre Dienste im Bereich des Filmschaffens, der Sonder-Oscar oder Special Achievement Award für außerordentliche, aus obigen Kategorien fallende Leistungen für einen einzelnen Film, der Miniatur- oder Jugendpreis-Oscar im englischen Juvenile Award für Kinderdarsteller und der Studentenpreis der Student Academy Award. Dann gibt es noch Auszeichnungen für Wissenschaft und Technik. Die werden immer nur vor der Veranstaltung verliehen. Das ist der Academy Award of Commendation, also besondere technische Errungenschaften in den Künsten und Wissenschaften des Films. Der Gordon E. Sawyer Preis für wissenschaftliche oder technische Errungenschaften im Filmschaffen. Der John A. Bonner oder die John A. Bonner Medaille als Anerkennung für außergewöhnliche Leistungen und das Engagement bei der Wahrung der hohen Standards der Akademie. Dann gibt es noch den Academy Awards of Merit Class 1, keine Ahnung, für was der vergeben wird, den Wissenschafts- und Entwicklungspreis Scientific and Engineering Award Class 2 und den Preis für technische Verdienste, den Technical Achievement Award Class 3.
Aber du hast es gerade schon gesagt, sind Medaillen, also das sind keine, klassischen Oscars, die wir kennen, das wird nur für Film ja, und so. Genau. Und das, was du da gerade gesagt hast, das sind teilweise, die sehen anders aus. Also die Leute, die diese Preise bekommen haben, haben jetzt nicht einen Oscar in der Wohnung stehen, der nicht offiziell irgendwo verliehen wurde.
Muss ich leicht korrigieren. Ich habe ein Foto gesehen bei diesen Special-Dingern da, habe ich ein Foto gesehen von einem Deutschen. Der
Lifetime
hat
Achievement, das sind solche Oscars oder
ja,
so.
Ja, aber
dieser
der hat
Special
einen Entwicklungspreis gewonnen. Und zwar hat er, oder diesen Academy Award of Commendation oder sowas, der hat nämlich den Kamerakran erfunden. Das ist ein Deutscher, der hat in Bonn gewohnt und gewirkt. Ist jetzt, glaube ich, irgendwie ein osteuropäisches Land umgezogen mit seiner Firma. Und die bauen bis heute irgendwelche Kräne und so lange Krandinger. Für ganz viele Actionfilme wird das genutzt. Ne? Und weil das eben so eine Errungenschaft ist, die heute in fast jedem Film, hauptsächlich, wie gesagt, in Actionfilmen genutzt wird, hat er dafür dieses Ding bekommen. Und das war, der steht da hinter der Bühne oder ja, auf dem roten Teppich und hat diesen richtigen Oscar in der Hand. Aber gut, kommen wir zum Verfahren. Die Vorauswahl, die Bestimmung der Nominierten. Und zwar, jeder Spielfilm, der zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember eines Jahres im Gebiet von Los Angeles County erstmals mindestens 7 Tage lang in einem öffentlichen Kino gegen Entgelt gezeigt wurde, ist für die Oscars im darauffolgenden Jahr qualifiziert. Also sehr spezielle Regelung. Und dabei wird der Begriff Spielfilm wie folgt definiert. Mindestens eine Länge von 40 Minuten. Und er muss als 35 oder 70 Millimeter Kopie, das ist veraltet, beziehungsweise 24 oder 48 FPS Digitalkinoformat mit einer Mindestauflösung von 1280 x 720 Pixeln gezeigt werden. So, und dabei ist es auch unerheblich, übrigens, ob der Film US-amerikanisch oder ausländischen Ursprungs ist, sodass sich auch ausländische Filme außerhalb der Kategorie für den besten internationalen Film qualifizieren können. Es kann also durchaus auch ein deutscher Film den Preis für den besten Film gewinnen. Und bester internationaler Film kann dann nochmal ein anderer werden. Ich glaube nicht. Nee,
ist aber noch
auch,
nie passiert,
es war immer,
oder?
Immer amerikanische Filme. Aber wie gesagt, die sagen nicht, der beste Film ist ein amerikanischer Film und alle anderen kriegen dann diesen besten internationalen, ja. Sondern man kann auch als internationaler Film bester Film werden.
Also wenn dann in den,
das könnte
in den
sein.
20er
das,
Jahren.
Genau.
Das müsste man nochmal nachgucken. Der Berg ruft, könnte, okay, glaube ich, doch einen Oscar bekommen haben als bester Film. Müsste ich nochmal nachgucken.
Wenn du das möchtest.
Soll ich das mal eben googeln nebenbei?
So, und am Ende jeden Jahres stellt die Academy dann eine Liste der in Frage kommenden Filme zusammen. In der Vorauswahlphase wählen die Academy-Mitglieder ihre 10 persönlichen Favoriten in der Kategorie bester Film. Und dabei sind alle Mitglieder stimmberechtigt. Zusätzlich schlägt jedes Mitglied 5 Filme oder Personen seines Academy-Zweigs zur Nominierung vor. Also Regisseure wählen dann Regisseure, Schauspieler wählen Schauspieler und so weiter. Die 10 Filme mit den meisten Stimmen für den besten Film, beziehungsweise die 5 Vorschläge mit den meisten Stimmen in jeder Einzelkategorie, werden dann von der Academy offiziell als die Nominierten verkündet. Wenn ein Schauspieler für 2 oder mehr Filme in der gleichen Kategorie, also bester Hauptdarsteller, unter die 5 Nominierten gewählt wird, so wird er nur für den Film nominiert, auf den die meisten Stimmen entfallen. Also nochmal zur Erklärung, ein Schauspieler, ne, wird nominiert als bester Hauptdarsteller für Film A und für Film B. Und dann ist er nur in einem von den beiden im Rennen. Das gleiche gilt, wenn sich die vorauswahlberechtigten Academy-Mitglieder nicht einig sind, ob die betreffende Rolle eine Haupt- oder eine Nebenrolle ist. Ja, und ein Schauspieler für denselben Film als bester Haupt- und bester Nebendarsteller nominiert werden würde, geht natürlich auch nicht, ja, weil es ist ja eine Rolle, ja, die er da hat und dann muss man sich halt entscheiden, ist es Haupt- oder Nebenrolle, kann man ihm nicht 2 Oscars geben.
Verstehe. Das haben wir schon mal diskutiert. Kannst du dich erinnern, dass wir mal darüber gesprochen haben über Brokeback Mountain und wir uns gewundert haben, dass Heath Ledger nur den Oscar als bester Nebendarsteller oder sowas bekommen hat? Oder, nee, ich glaube, Michelle Williams war das. Michelle Williams hat nur den Oscar für die beste Nebendarstellerin bekommen. Und da habe ich damals zu dir gesagt, für mich wäre das eigentlich eine Hauptrolle gewesen. Also eigentlich besteht für mich der Film aus 3 Hauptrollen. Jake Gyllenhaal, Heath Ledger und Michelle Williams. Ich finde, die sind alle 3 Hauptrollen.
Ja,
so.
Ja, das ist, also ich finde es selbst auch immer schwierig zu definieren.
Ja.
Was ist, wer zählt denn noch zu den Hauptdarstellern?
Ja, genau.
Und ab wann ist man schon Nebendarsteller? Finde ich immer schon
schwierig. Ja, nimm doch mal zum Beispiel so Filme wie Ocean's 11 oder Ocean's 12 oder irgendwie sowas. Das sind wer ist da jetzt eigentlich Hauptdarsteller, wer ist Nebendarsteller?
Genau.
Ne? Das sind alles irgendwie Hauptfiguren. Das sind aber halt viele. Ne?
Das ist richtig. Ja, und jetzt haben wir also diese speziellen Situationen, dass jetzt einer also nicht 2-mal als bester Hauptdarsteller ins Rennen gehen kann, auch wenn er für 2 verschiedene Filme nominiert wurde. Und dass man nicht gleichzeitig als Haupt- und bester Nebendarsteller in einem Film natürlich erwähnt werden darf. In beiden Fällen ist es dann so, dass der 6. Platzierte als Nominierter nachrutscht, ja, weil du dann ja eben der eine dann eben rausfliegt. Mhm. Es ist aber möglich, als Schauspieler im selben Jahr für verschiedene Filme in unterschiedlichen Kategorien nominiert zu werden. Du kannst also für den einen Film bester Hauptdarsteller werden und für einen anderen Film bester Nebendarsteller. Das geht natürlich.
Ja.
So, jetzt kommt die 2. Wahlphase. Hier haben die Mitglieder der Academy jetzt die Möglichkeit, sich im akademie-eigenen Filmtheater alle nominierten Filme kostenlos anzuschauen. Zudem werden besondere DVDs mit den Filmen versandt. Diese Praxis wird allerdings von der Academy kritisch gesehen, da im Jahr 2003 Exemplare dieser DVDs dann auf Internet-Tauschbörsen auftauchten. Bei der Wahl der Preisträger aus den Nominierten sind alle Mitglieder in allen Kategorien stimmberechtigt. Die Stimmzettel, die spätestens eine Woche vor der Verleihung bei der Academy eingegangen sein müssen, werden von 3 vereidigten Notaren der bereits erwähnten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers ausgezählt. Der Oscar wird an denjenigen Nominierten verliehen, der die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte. Jetzt, Fun Fact, wusste ich auch nicht, in dem Fall, dass 2 Nominierte die gleiche Stimmenanzahl erhalten, bekommen beide den Oscar.
Gab's das schon mal?
Kann ich mich nicht dran erinnern.
Nee, also, ich auch
krass,
nicht.
Krass, ne? Dann gibt es noch spezielle Regeln für die Vergabe. In der Kategorie Szenenbild werden neben dem Szenenbildner auch der Ausstatter und der Filmarchitekt nominiert und ausgezeichnet. Für den besten animierten Spielfilm wird die hauptverantwortliche Kreativperson ausgezeichnet. Das ist in den meisten Fällen der Regisseur, kann aber auch der Produzent sein. In den Dokumentar- und Kurzfilmkategorien werden maximal 2 Oscars vergeben, darunter in jedem Fall an den Regisseur und einen weiteren Kreativen. Also fragt man sich ja manchmal, ne, warum sind jetzt genau die 4 Leute da vorne und jeder bekommt einen? Das sind diese Sonderregelungen. Der Oscar für den besten fremdsprachigen Film geht an den Film selbst, nicht an den Produzenten und nicht an die Regisseure. Letzterer nimmt den Oscar lediglich stellvertretend entgegen. Der Oscar für den besten Film geht an die Produzenten des Films, wobei hier nur maximal 3 Produzenten nominiert und ausgezeichnet werden. Wenn es mehr Produzenten gibt, die im Abspann genannt wurden, dann muss die Produktionsgesellschaft 3 benennen oder die Academy bestimmt 3 Produzenten. Also merkst du schon, es gibt unfassbar viele Regelungen.
Okay.
Höchstens 2 Ehrenpreise werden ohne vorherige Nominierung vom Board of Governors vergeben. Da mehr als 2 verschiedene Ehrenpreiskategorien existieren, werden also nicht alle Ehrenpreise jedes Jahr vergeben. Es gibt also, hatte ich ja vorhin vorgelesen, da werden nur maximal 2 pro Jahr. Die Oscars für technische Verdienste werden ebenfalls ohne vorherige Nominierung durch besondere Auswahlkomitees verliehen. Und diese Verleihung findet, wie schon erwähnt, stets im Vorfeld der eigentlichen Oscarverleihung statt. Wir kommen zu den erfolgreichsten Filmen. Lange Zeit war der Film Vom Winde verweht aus dem Jahr 1939 mit 10 Oscars der zahlenmäßig erfolgreichste Film in der Oscar-Geschichte. Er wurde dann 1960 von Ben-Hur mit 11 Trophäen abgelöst. Mit Ben-Hur wiederum konnte erst im Jahr 1998 Titanic mit ebenfalls 11 Auszeichnungen gleichziehen. Nur 6 Jahre sollte es dauern, bis ein neuer kam. Weißt du?
Der Herr, irgendwas, ein Teil von der Herr der Ringe.
Ja, die Rückkehr des Königs.
Ja.
Genau. Ein weiterer Film mit 11 Oscars reihte sich dann also in diese Riege ein. Letzterer war gleichzeitig einer der wenigen Filme, die in allen nominierten Kategorien auch gewonnen hat.
Ne? Wahnsinn.
Also, Wahnsinn. Insgesamt ist die Herr der Ringe Trilogie die erfolgreichste Filmserie mit 17 Auszeichnungen bei 30 Nominierungen. Aber alle, also die ganze Reihe. Die 5 Sparten, bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, sowie die Drehbuchsparten, bestes Originaldrehbuch oder Drehbuch nach Vorlage, gelten als die wichtigsten Oscar-Kategorien und werden auch als die Big 5 bezeichnet. Bislang sind erst 3 Filme in dieser Kategorie ausgezeichnet worden. Es geschah in einer Nacht 1934, einer flog über das Kuckucksnest von 1975 Super und das Film. Schweigen der Lämmer von 1991.
Ja. Die letzten beiden kenne ich, den ersten kenne ich noch nicht.
Die letzten beiden kenne ich die Titel zumindest.
Du kennst die nicht?
Gut, ne? Da war ich ja noch gar nicht geboren.
Hallo?
Doch, das Schweigen der Lämmer.
Schweigen der Lämmer und einer flog übers Kuckucksnest, doch bitteschön auch.
Als Kind ist der mal gelaufen, als meine Eltern ihn geguckt haben, kann ich mich nicht
erinnern. Der ist so mega gut, den müssen wir gucken.
Die Filme Alles über Eva 1950, Titanic 1997 und La La Land 2017 teilen sich den Nominierungsrekord mit 14 Nominierungen. Ja. Gefolgt von Vom Winde verweht, Verdammt in alle Ewigkeit, Mary Poppins, Wer hat Angst vor Virginia Woolf, Forrest Gump, Shakespeare in Love, Der Herr der Ringe, Die Gefährten, Chicago, Der seltsame Fall des Benjamin Button, Shape of Water, Das Flüstern des Wassers und Oppenheimer hatten jeweils 13 Nominierungen. Ja. Die erfolgreichsten Schauspieler und Filmschaffenden, bisher am häufigsten mit Darstellerauszeichnungen geehrt, wurde die US-Amerikanerin
Meryl Streep.
Nein.
Nicht?
Katharine Hepburn.
Ach so.
Zwischen 1934 und 1982 4-mal als beste Hauptdarstellerin honoriert wurde.
Aber Meryl Streep ist die mit den meisten Nominierungen, stimmt's?
Ihre Landsfrau Meryl Streep kann die meisten Darstellernominierungen mit 21 auf sich vereinen.
Habe ich durcheinander gebracht. Bei den Männern weiß ich es nicht.
Nee, da errangen Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis und Walter Brennan je 3 Academy Awards. Nicholson hält gleichzeitig den Nominierungsrekord bei den männlichen Darstellern mit 12 Nominierungen. Die am häufigsten ausgezeichnete Person ist?
Am häufigsten ausgezeichnete Person?
Mit allen möglichen verschiedenen Oscars halt.
Mit allen möglichen verschiedenen Oscars. keine Ahnung, warte.
Soll ich vorlesen, wie viele?
Steven Spielberg.
Also mit 26 Oscars inklusive 4 Ehren-Oscars und 37 weitere Nominierungen.
Meine Güte, keine Ahnung, dann ist es nicht Steven Spielberg.
Nein, es ist Walt Disney.
Ach ja, natürlich.
Das ist mies, ja, ich weiß. Und er gewann außerdem 1954 mit 4 Auszeichnungen die meisten Oscars in einem Jahr. Der ist 4-mal an dem Abend auf die Bühne. Das ist auch krass, ne?
Wofür? Weißt du es? Bester nee, Film, bestes was auch immer?
Das weiß ich nicht.
Hat er immer alles selbst gemacht?
Das ist eine gute Frage, ne? Das ist echt eine gute Frage. 2020, also im Jahr 2020, erreichte Bong Joon-ho ebenfalls 4 Auszeichnungen. Die am häufigsten ausgezeichnete Frau ist die Kostümbildnerin Edith Head mit 8 Oscars und 27 weiteren Nominierungen. Die am häufigsten ausgezeichnete noch lebende Filmschaffenden sind der Komponist Alan Menken, hat 8 reguläre Preise gewonnen, unter anderem für Aladdin und
ja, Papa genau, ich wollte gerade sagen, Alan Menken ist nämlich auch der Haus- und Hofkomponist von Walt Disney.
Ah, okay.
Deswegen, das gehört
und
dazu.
Dennis Muren, der für seine Visual Effects, unter anderem für Star Wars Episode 5, das Imperium schlägt zurück, E.T. der Außerirdische und Indiana Jones und der Tempel des Todes insgesamt 8 Oscars inklusive 3 Sonderpreise und 15 Nominierungen erhielt. Mit 7 Auszeichnungen bei 13 Nominierungen sind die Zeichentrickfiguren Tom und Jerry die am häufigsten ausgezeichneten Trickfilmstars in der Geschichte der Oscars. Recht erfolgreich waren auch die beiden Schauspielerinnen Greer Garson und Betty Davis, die als bislang einzige 5 Jahre nacheinander für den Oscar nominiert wurden. Mhm. So. Und zum Ende meiner Folge haben wir aber auch noch die größten Verlierer.
Mhm.
Ja, also die meisten Nominierungen für einen Film, ohne was gewonnen zu haben. Der Film Am Wendepunkt 1977 und Die Farbe Lila 1985 mit jeweils 11 Nominierungen. Überleg dir das mal. Du bist 11-mal nominiert an dem Abend und gehst komplett leer aus.
Das ist so bitter.
Das ist richtig bitter. Gangs of New York von 2002. True Grit 2010 und American Hustle 2014, The Irishman 2019 und The Killers of the Flower Moon von 2023 hatten jeweils 10 Nominierungen und gewannen nichts. Oh. Die meisten für den besten fremdsprachigen Film nach Herkunftsland war Israel mit 9 Nominierungen. Die meisten für eine Person überhaupt, der Tontechniker Kevin O'Connell, wurde 21-mal nominiert. Oh Gott, das ist so bitter. Und erst bei seiner 21. Nominierung 2017 erhielt er seinen ersten Oscar in der Kategorie Bester Ton für Hacksaw Ridge.
Ach du Schande.
Die meisten Nominierungen für eine Darstellerin, Glenn Close, insgesamt 8-mal für den Darstellerpreis nominiert. Bei den Männern Peter O'Toole mit 8 Nominierungen. Er erhielt lediglich 2003 den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Oh. Die meisten Nominierungen für einen Regisseur war Clarence Brown mit 6 Nominierungen. Die meisten für einen Drehbuchautor erhielt Federico Fellini mit 6 Nominierungen. Die meisten Nominierungen für einen Filmkomponisten Alex North und Thomas Newman mit je 14 Nominierungen. Und bei den Kameramännern waren es George J. Fosse und Roger Deakins mit 13 Nominierungen.
Gott, oh Gott.
Das ist schon bitter.
Wie viel hatte denn Leonardo DiCaprio, bevor er endlich den Oscar bekommen hat? Das war doch auch ganz großes Thema.
Gute Frage. Habe ich auch
nicht. Da haben doch alle irgendwie drüber gesprochen, wenn der dieses Jahr nicht gewinnt und so. Ne? Das war doch, wann war das? 2015 oder so? 2016? Was weiß ich?
Ist mittlerweile ein paar Jahre her, ja, das stimmt.
Ja, und da hieß es doch, ne, der ist so oft schon nominiert gewesen, hat noch nie was gewonnen.
Ja, stimmt, richtig. An den hatte ich auch kurz gedacht. Aber die Zeiten müssen wir jetzt mal gucken.
Ich glaube, der hatte sieben Nominierungen vorher schon oder so.
Moment, ich hab's
und
gleich.
Und hat dann endlich irgendwann mal gewonnen. Der war nämlich damals auch schon für Titanic nominiert, soweit ich weiß. Und hat's nicht gewonnen.
Also, 94 nominiert als bester Nebendarsteller in Gilbert Grape.
Ja.
2005 nominiert als bester Hauptdarsteller in Aviator.
Ja.
2007 nominiert als bester Hauptdarsteller in Blood Diamond.
Ja.
2014 nominiert als bester Hauptdarsteller in The Wolf of Wall Street. 2014 nominiert für den besten Film für The Wolf of Wall Street. 2016 wurde er dann ausgezeichnet als bester Hauptdarsteller in The Revenant, der Rückkehrer.
Ja, das aber sind sechs.
Sechs, genau. Und die sechs hat er dann gewonnen. Und 2020 war er nochmal nominiert als bester Hauptdarsteller in Once Upon a Time in Hollywood.
Ja.
Ja, bei den Golden Globes war er ein bisschen erfolgreicher.
Das ja.
nebenbei. Ja. Ja, das war meine Folge. Mhm. War am Schluss etwas theoretisch und viel Text und viel, weiß nicht, ob das so anstrengend war, zuzuhören. Aber wie
ich habe nebenbei nochmal übrigens gegoogelt. Es gibt keinen deutschen Film, der bester Film geworden ist. Es gibt nur einen deutschen Film, der bester internationaler Film geworden ist. Und das war erst letztes Jahr. 2023, okay. Im Westen nichts Neues.
Ah ja, stimmt, stimmt.
Den haben wir auch geguckt, genau. Ne?
Ja.
Haben wir den zusammen geguckt?
Den haben wir zusammen geguckt, ja.
Der war ja auch richtig großartig.
Ja, die Filmmusik auch einen Oscar gewonnen, ne?
Ich glaube, die haben sogar drei Preise. Ja, der hat, glaube ich, sogar drei Preise gekriegt.
Weil ich nämlich noch gedacht habe, eine schreckliche Musik. Das ist
bester
ja
internationaler ekelhaft. Film, bestes Szenenbild und beste Musik.
Ja.
Bestes und bei der besten ist zweimal? Musik.
Bei der besten Musik habe ich nämlich mich gewundert, weil ich, also beim Film gucken fand ich es schrecklich. Ich habe diese Musik, dieses wo ich dachte, hey, es ist doch keine Musik, ja. Aber es passt halt auch einfach so zu diesem Film und zu diesen Ereignissen im Ersten Weltkrieg. Und habe mich dann aber trotzdem gewundert, dass sie einen Oscar gewonnen haben, wo ich gedacht habe, okay, da habe ich aber richtig falsch gelegen.
Ja, genau, ja, wie ein Jahr vorher. Hans Zimmer hat ja für Dune die beste Filmmusik gewonnen. Und dann habe ich diese Musik gehört und habe gedacht, oh mein Gott, wie fürchterlich. Ja, also ich fand es halt auch, ich fand es so, keine Ahnung. Aber dann habe ich den Film gesehen. Und dann habe ich nur gedacht, Wahnsinn. Ja, doch. Aber eigentlich ist es irgendwie ein Musikvideo zu der Musik. Ja. Also der Film ist auch gut, klar, keine Frage, wenn man auf sowas steht. Es ist nicht so ganz mein Geschmack, aber ich habe ihn trotzdem geguckt. Aber dieses Zusammenspiel von Film und Musik ist da ganz, ganz, ganz besonders. Ja. Und das ist das, was da ausgezeichnet wird. Ne?
Genau,
also
genau.
Ne?
Und genau.
Hans Zimmer ist ja jemand, der generell sehr der schreibt ja generell auch, glaube ich, nur Filmmusik und
auch,
der da wirklich in diesen Film eintaucht und einer der wenigen, der das auch richtig super gut versteht.
Und das ist ja auch beim Filmschauen, ne? Also wenn man sich das manchmal, man wird ja mitgerissen mit der Musik und das baut ja einen Gefühlszustand in einem auf. Wenn die Musik nicht wäre oder da würde jetzt irgendwas anderes laufen im Hintergrund, wäre das in dem Moment, würde man gar nicht so emotional bei dem Film das Miterleben irgendwie. Ne? Und das ist halt die große Kunst. Er hat übrigens zwei Oscars gewonnen, 1995 schon für den König der Löwen und
Hans
2022. Oscar-Verleihung steht auf seiner Wikipedia-Seite nur der König der Löwen und Dune. Und was ich sehr, sehr beeindruckend finde, ist Interstellar, die Filmmusik, die ja auf TikTok zum Beispiel hoch und runter läuft. Und da ich ja gerne so Astro-Sachen mache und mich dafür interessiere, höre ich das sehr, sehr oft, weil es nämlich jeder benutzt natürlich für so Space-Themen und sowas. Ja.
Aber
also nominiert war er schon deutlich öfter.
Aber dafür hat er doch auch gewonnen.
Also er war 10-mal nominiert und unter anderem 2015 Interstellar. Aber die Oscar-Verleihung war wirklich nur der König der Löwen und Dune. So zumindest steht es auf Wikipedia.
Ach so, okay. Ja, weil der ist ja, der ist ja super.
Hat aber dreimal den Grammy Award gewonnen, dreimal den Golden Globe und viermal den Satellite Award. Also der hat ja schon auch Preise abgestaubt, aber bei den Oscars eben, wie gesagt.
Ja, Hans Zimmer ist ja super produktiv einfach, ne? Also der macht ja Filme und auch Musik, glaube ich, zu Videospielen. Und der macht ja pro Jahr, ich weiß nicht, wie viel Filme und Filmmusik zu wie viel Filmen ist ja.
Ja, das ist wirklich unfassbar. Das kann man gar nicht, kann man eigene Folge draus machen.
So ein bisschen der.
Hat auch das Bundesverdienstkreuz übrigens.
Ah ja, einer der berühmtesten oder einer der erfolgreichsten deutschen. Generell, wenn man das so mal runterbrechen kann. International
stimmt,
erfolgreichsten.
Ja, ganz genau, ja. Er hat hier auch, sehe ich gerade, 2007 wurde er aufgenommen in The Daily Telegraph, Liste der 100 besten lebenden Genies. Also schon ist auch beeindruckend.
Ja.
Und hat auch einen Stern auf dem Boulevard der Stars in Berlin. Ja. Und, und ein Asteroid wurde nach ihm benannt.
Ja.
Es gibt den Hans Zimmer. 4965253.
Ganz toll, aber das sind jetzt wieder Details, die, glaube ich, sonst niemanden interessieren.
Wir schweifen ab.
Was wollte ich denn gerade noch sagen? Jetzt bin ich irgendwie auch wieder raus. Ach ja, ich wollte doch noch mal eben kurz ergänzen. In die Academy aufgenommen wird jeder Gewinner.
Genau. Ja, das wusste ich ja. Dass jeder Gewinner, der mal einen Oscar gewonnen hat, aufgenommen wird. Aber ich dachte, es gibt noch mehr Kriterien, dass man noch mehr. Also wie gesagt, die haben ja dann mal aufgrund der großen Kritik, dass da nie jemand mit ethnischem Hintergrund, also jetzt außer einem Weißen, aufgenommen wird und Frauen unterpräsentiert sind, Dunkelhäutige und so weiter, dass man dann gesagt hat, hier, wir nehmen jetzt hier nochmal 235 Leute aus Wissenschaft und Technik auf und 635, das ist, was ich vorgelesen hatte.
Ja.
Aber das war wahrscheinlich eine Sonderaktion einfach, ne, um hier nicht immer nur die Schauspieler und die Gewinner aufzunehmen, sondern eben auch mal ganz speziell nach ethnischen oder sonstigen.
Ja, ist so ein bisschen, nachdem diese Kritik laut wurde, hat man mal geguckt, wer sitzt denn da eigentlich in der Academy? Und da hat man rausgefunden, dass in der Academy alte weiße Männer sitzen. So.
Genau, ganz genau.
Und deswegen hat man dann gesagt, das geht so nicht weiter. Ne? Wir müssen da die Diversität der Bevölkerung abbilden, vor allen Dingen aber auch die von Frauen. Also, ne?
Ja.
Ja, und vor allen Dingen von ethnischen Minderheiten, die da auch auf jeden Fall mit reingehören. Das wäre wirklich eine Ausnahme, wenn dann mal. Oder es wurde gefeiert wie eine, was weiß ich, was für eine Besonderheit, wenn Halle Berry gewonnen hat oder Cuba Gooding Jr. hatte ja, glaube ich, den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen und so. Das wurde ja immer so doll betont, dass jetzt da mit dunkler Hautfarbe, bla. Wo ich dann immer gedacht habe, so eigentlich, wenn du dir mal anguckst, welche Hautfarbenverteilung es unter Schauspielern gibt, dürfte das doch gar nicht sein, dass das jetzt als so große Ausnahme gilt, dass da jetzt mal eine dunkelhäutige Schauspielerin gewinnt. Das finde ich ganz schön bitter.
Ja, das ist richtig bitter.
Und ob
und
das
wenn es halt einfach irgendwann mal auffällig wird, dass man denkt, hä, steckt da irgendwie ein System dahinter oder was? Ja. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass es und nie jemand gewinnt. Ja.
Ja, und dann gibt es ja diese ja, da muss man halt auch noch mal ein bisschen schauen, wie sind denn auch die Verteilungen der Hauptfiguren, ne? Und wenn man sich dann so in den 80er, 90er Jahren mal anguckt, wie da die Hauptfiguren oder die Hauptrollen vergeben wurden, dann wurden die auch sehr oft nur an weiße Schauspieler vergeben.
Genau.
Ne? Also, dass da mal eine dunkelhäutige Person eine Hauptrolle spielt, das ist schon ziemlich selten gewesen tatsächlich.
Ja, das
also das, da kannst du es jetzt auch nicht nur auf die Academy zurückführen, dass dann nur Weiße gewonnen haben, sondern da muss man halt auch sagen, da haben ja vorher die Filmschaffenden auch schon ein Problem gehabt mit der Besetzung.
Natürlich, ganz genau. Es gibt übrigens aktuell 8.500 Mitglieder in der Academy. Also es ist schon auch eine beeindruckende Anzahl der Menschen, die da wählen. Ne?
Ja.
Sollte man eigentlich hinkriegen, dass man alle Schichten und sonstiges aus der Gesellschaft abbilden.
Und wenn du dir mal anguckst, welche Schauspieler in richtig produktiv sind und auch sehr beliebt, also die eine große Fanbase haben, gehört zum Beispiel Morgan Freeman da auf jeden Fall zu.
Ja.
Es ist einer der Schauspieler, die ich auch ganz, ganz großartig finde.
Absolut.
Ich gucke gerne Filme mit ihm und fast alles an Filmen mit ihm. Und der ist meiner Meinung nach auch deutlich zu wenig bedacht worden bisher mit Oscar-Nominierungen und auch mit Oscar-Gewinnen.
Ja. Das stimmt.
Das wäre für mich auch noch mal so ein Kandidat, wo ich sage, der ist mit Sicherheit seiner Hautfarbe jetzt da, wir wählen nur weiße Leute, der ist dem mit Sicherheit zum Opfer gefallen. Denzel Washington, auch ein großartiger Schauspieler, ganz, ganz großartiger Typ.
Es gibt noch unzählige mehr, aber nur um jetzt mal zwei Beispiele rauszupicken, auf jeden Fall. Ja. Es war die zweitlängste Folge. Wir haben die 1-Stunden-Marke geknackt. Aber es gab schon mal noch eine längere. Wer wissen will, wer das ist, welche das war, könnt ihr gerne Folge 4 nochmal nachhören als Beispiel. Ja, also wir haben ja jetzt schon 29. Das war jetzt heute die 30. Folge. Es gibt ganz viel Material, was ihr nachhören könnt. Als Begleitmaterial gibt es ja auf Instagram dann wieder Fotos zu dieser Folge. Ich werde dann also mal Emil Jannings natürlich zum Beispiel nochmal ein Foto zeigen und alles, was ich auch so aus den Anfängen des Oscars oder der Academy vielleicht finden kann.
Ja.
Erscheint immer zeitgleich mit der Folge. Also wenn ihr diese Folge hören könnt, dann ist auch schon auf Instagram der neue Post da mit diversen Fotos.
Juhu.
Richtig?
Gut.
Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder am 4. April. Das ist leicht zu merken nach Ostern, nach dem Osterwochenende, der Donnerstag, da sind wir dann wieder da. Und hast du schon eine Geschichte in petto?
Ja, ich habe zwei, an denen ich so ein bisschen rumgedacht habe, aber ja, ich denke, ich habe eine Entscheidung getroffen, welche ich nehme.
Okay.
Ich verrate
Große
nichts.
Osterfolge.
Nein.
Nein. Ja, das können wir ja immer nur, also sowas können wir immer nur einmal machen. Die große Osterfolge,
Nein.
die große Weihnachtsfolge.
Also entweder, es wird auf jeden Fall um eine Frau gehen. Ich habe zwei Frauen zur Auswahl. Entweder geht es um eine Erfinderin oder es geht um eine Frau, die beraubt wurde.
Oh, okay. Mal hatten wir schon mal, ne?
Hatten wir schon mal, ja.
Ja, hatte ich auch schon mal sowas.
Sowas hattest du schon mal.
Ja, ja, ich setze mich ja immer für die vernachlässigte Frauen, habe ich mich sehr oft in meinen Folgen eingesetzt, ne, mit meinen Folgentiteln.
Ist ein bisschen anders als bei dir.
Okay, da bin ich sehr gespannt. Dürft ihr auch alle sein und ja, wenn ihr wollt, dass es unseren Podcast auch noch in 10, 15 Jahren gibt, dann müsst ihr anhören, Daumen hoch, ne? Liken,
nee,
folgen,
geben.
Abonnieren, Sterne verteilen
geben.
Und natürlich auch euren Freunden und Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen davon erzählen. Dann findet man uns besser.
Ja.
Würde uns sehr freuen.
Bis dann dann.
Ja,
was
dann
sagen wir?
Bis zum nächsten Mal.
Ja. The winner, the Oscar goes to hinter Google Links.
Hinter Google Links.
Genau, ein Oscar für einen Podcast, das wäre doch noch was. Könnten wir mal.
Ja, es gibt ja den Deutschen Podcastpreis zum Beispiel.
Ach,
ne?
Lass uns doch mal bewerben.
Ja, das machen wir. Da könnt ihr uns gerne mal unter die Folge schreiben oder per WhatsApp oder per E-Mail oder per sonstigem. Irgendwo könnt ihr uns ja kontaktieren, ob wir uns da bewerben sollen. Können wir mal machen.
Ja.
Bin gespannt.
Nur wenn ihr uns wählt.
Ja, genau. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's
bye
gut.
Bye, bye.
Tschüss.